Was der Herr noch weiter für uns hat, wissen wir nicht. Aber irgendwann wird es einmal das letzte Mal sein, dass wir die Gelegenheit haben, hier bei euch zu sein. Eines Tages kommt der Tag, wo der Herr sagt, komm heim. Ich hatte mal gebetet, vielleicht ein sehr gewagtes Gebet, aber ich habe gebetet, Herr, lass mich nicht einen Tag länger leben, als ich diene. Ich möchte dem Herrn mein ganzes Leben geben und ihm mein ganzes Leben lang dienen. Und in der Frage, was soll ich dann der Gemeinde sagen, falls es das letzte Mal sein könnte, dass ich hier die Gelegenheit habe, ein Wort zu verkündigen, dann bin ich auf das Vaterunser gekommen. Ein Vaterunser, das so bekannt ist, also ich glaube, das, was jeder hier es hier kennt, wenn nicht, bitte lernt das Vaterunser auswendig. Das sind Bibelverse, die ganz wichtig sind. Genauso wichtig wie, also hat Gott die Welt geliebt, ist auch das Vaterunser. Und obwohl es als Form oft so nachlässig gebetet wird, das bedeutet nicht, dass wir es einfach abschaffen sollen. Wir brauchen das Vaterunser. Und wir können das Vaterunser vielleicht neu erleben. Und es war immer meine Absicht, bei jeder Predigt auch eine Aufgabe zu geben. Das macht ja der Lehrer in der Schule auch. Ich hätte mal eine Aufgabe für euch. Betet jetzt einmal für eine Woche jeden Tag das Vaterunser. Nachdenklich, langsam. Und ihr werdet staunen, was der Herr durch das Vaterunser tun kann. Und mein Gebet ist, dass wir das Vaterunser einfach neu lernen, neu erleben, von der Form zu der Faszination. Und das Vaterunser kann gewaltig sein. Warum sollen wir das Vaterunser beten? Einmal, weil Jesus gesagt hat, so sollt ihr beten. Zweitens, weil darin alle geistlichen und auch zeitlichen Bedürfnisse eingeschlossen sind. Das werden wir gleich sehen. Im Vaterunser reihen wir uns ein mit den Christen in der ganzen Welt. Vaterunser. Es kann unser Leben auch verändern. Menschen sind sogar zum Glauben gekommen durch das Vaterunser. Manche kommen aus Russland, kennen vielleicht die Schriftstellerin Tatjana Gordtschewon. Sie war eine vollblutige Atheistin, wie es so viele in Russland sind. Und wie die Regierung es eigentlich gefördert hat. Und doch in ihrem Leben wurde sie suchend. Und in ihrem Suchen kaufte sie sich ein Yoga-Buch. Und stellt euch vor, was da plötzlich auftaucht im Yoga-Buch, das Vaterunser, als eine Übung. Man soll es 10-mal lesen. Du denkst, das ist aber komisch, aber sie fängt an zu lesen. Beim 6. Mal plötzlich sagt sie sich, was? Ich bete zu einem Gott, den es überhaupt gar nicht gibt. Was ist hier los? Das hat ihr Herz so bewegt, das Vaterunser, dass sie dadurch zum Glauben gekommen ist und dann ein Zeuge für Jesus Christus geworden ist. So gewaltig ist das Vaterunser. So wollen wir uns einmal Matthäus Kapitel 6 anschauen. Ich werde mal die ersten Verse lesen, die ersten 7 Verse aus Matthäus Kapitel 8. Hier spricht Jesus, es ist in der Bergpredigt und das sind 3 ganz wichtige Kapitel von den Lippen Jesu. Da heißt es, habt Acht auf eure Almosen. Dann in Vers 5 geht es weiter. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die gerne stehen und beten in den Synagogen und auf den Ecken der Straßen, auf dass sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der im Verborgenen das Verborgene sieht, der wird dir's vergelten öffentlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Einmal soweit, dann folgt das Vaterunser. Wir befinden uns hier in einer Gebetsschule. Jesus lehrt jetzt beten, denn die Jünger hatten darum gebeten, Herr, lehre uns beten. Auffällig ist, dass er zuerst anfängt mit, wie man nicht beten soll. Also nicht, dass man gesehen wird. Sonst lenkt es ab auf den Beter und weg von dem Herrn. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Wenn jemand betet, soll man nicht an die Person denken, die da betet, sondern an den, der angebetet wird. Wie soll man beten? Einmal im Kämmerlein, vor Gott, aber auch in der Öffentlichkeit. Im Kämmerlein können wir lange beten, in der Öffentlichkeit wohl kurz. Wir überlegen, das Vaterunser ist ein 30-Sekunden-Gebet, ein sehr kurzes Gebet, schließt aber so viel ein. Ein Beter, den Jesus lobt, der hat sich nicht vorne aufgestellt mit Blick fromm nach oben. Der stand ganz weit hinten. Er wagte sich nicht einmal vorne unter den Leuten gesehen zu werden, sondern einfach ganz unauffällig dort hinten steht er, schlägt auf seine Brust. Jesus hat ihn gesehen und Gott sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Nicht ein sehr langes Gebet, aber ein gewaltiges Gebet, das ihn zum Herrn führe. So, die Lehre hier ist einmal unauffällig beten, kurz beten in der Öffentlichkeit, lange beten im Kämmerlein. Und dann geht er nun von der Haltung im Gebet zu dem Inhalt des Gebets. Und das ist dann das Vaterunser. Das Vaterunser bildet eine Kreuzform. Da hat man einmal den senkrechten Balken. Das sind die drei Dein-Bitten. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist unsere Beziehung zu Gott. Das ist Nummer eins. Wenn wir die nicht haben, dann gibt es in unserem Leben Schwierigkeiten mit unseren Mitmenschen und mit uns selbst. Dann folgen die vier Unser-Bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute, unsere Schuld vergib uns, führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. Das ist nun der waagrechte Balken. So diese Kreuzform. Denken wir daran, so ist auch, es ist auch mit der Liebe. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und dann deinen Nächsten als dich selbst. Die Liebe zu Gott wird immer bestimmen, ob wir unseren Nächsten auch lieben können. Wenn du Schwierigkeiten hast, deinen Nächsten zu lieben, dann überprüfe, ob deine Liebe zu Gott auch in Ordnung ist. Nun zu den ersten drei Dein-Bitten. Dein Name werde geheiligt. Der Name steht natürlich für eine Person. Wie heißt er denn? Das hat Mose natürlich auch gefragt. Er sollte das Volk befreien und er sagte, also wenn das Volk fragt, also wer hat dich gesandt, dann soll er sagen, ich bin, der ich bin. Das ist der Name. Aus dem Namen hat man dann Jahwe oder Jehova gemacht. Dein Name heißt, ich bin, der ewig Seiende, der von Ewigkeit zu Ewigkeit da ist. Und geheiligt bedeutet abgesondert von allen anderen. Jesus ist so anders als alle anderen Menschen. Keiner ist, das gibt es ein Lied, keiner ist wie Jesus, so rein und voller Wahrheit. Millionen Menschen rühmen ihn, den Herrn der Herrlichkeit. Er ist ganz anders als andere. Da kam einmal einer zu Talleyrand, ein Minister in Frankreich, und hatte gefragt, ich möchte eine neue Religion anfangen. Können Sie mir ein paar Tipps geben, wie ich eine neue Religion anfangen kann? Sagt der Talleyrand, kein Problem. Gehen Sie durch die Gegend und verkündigen einfach Ihre Lehre und dann lassen Sie sich kreuzigen und drei Tage später stehen Sie dann auf, Sie haben es geschafft, eine neue Religion. Das ist die Einzigartigkeit Jesu. Es gibt keinen anderen. Geheiligt werde dein Name bedeutet, Jesus ist ganz anders als alle anderen. Da ist in keinem anderen Heil als in dem Namen Jesu. Und gerade in der heutigen Zeit, wo man meint, dass alle Wege führen zu Gott, das stimmt nicht. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich? Und dann die Frage, bist du schon zu Jesus gekommen? Bist du auf diesem Weg? Es ist ein schmaler Weg. Viele Freunde, vielleicht Familienmitglieder, sind nicht auf dem Weg. Es ist ein sehr schmaler Weg. Jeder muss sich selber entscheiden. Aber es gibt keinen anderen Weg zu Gott, keinen anderen Weg in den Himmel hinein, als durch Jesus allein. Geheiligt werde dein Name bedeutet, Jesus ist der Einzige. Zweitens dann, dein Reich komme. Also es geht um die Herrschaft Gottes. Gott will Herr sein, aber er lässt jedem den freien Willen. Willst du mir nachfolgen? Fragt Jesus. Kommt her zu mir. Er ladet zwar ein, aber zwingt keinen Menschen. Dieses Reich Gottes ist inwendig in uns. Jesus will König sein und in unserem Leben herrschen, in meinem Leben, in deinem Leben. Ist er schon Herr in deinem Leben? Kann er bestimmen über alles in deinem Leben? Über alles, was du machst, über alle Entscheidungen? Beruf oder wen du heiratest oder wie du die Kinder erziehst? Über alles will der Herr entscheiden. Und gut, dass wir ihn haben, denn wir schaffen es ja selber im Leben nicht. Wie kommt man in dieses Reich Gottes? Und da sagt Jesus ganz so deutlich, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so wird er nicht in das Reich Gottes kommen. Und das geschieht indem, dass man Jesus Christus selber aufnimmt und ein neuer Mensch wird. Das Reich Gottes ist auch jetzt, aber auch zukünftig. Jesus sagte, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Das heißt, mit jeder Verkündigung ist das Reich Gottes gegenwärtig. Heute hier. So wie ein Zug. Als wäre hier ein Zug, gleich neben dem Gemeindehaus hier. Die Türen sind offen. Jesus ladet ein, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Aber einsteigen muss jeder selber. Jetzt ist der Zug da, der Gnadenzug. Aber irgendwann fährt er ab. Jesus sagte bei einer Gelegenheit, das Reich Gottes ist bei euch gewesen. Ein trauriger Moment. Und da kommt auch die Zeit, wo Jesus wiederkommt. Und dann ist der Zug endgültig abgefahren. Bist du bereit? Ich glaube, das war eine Hilfe für meine Entscheidung schon als Kind, wo ich oft gedacht habe, ich weiß, meine Mutter ist gläubig. Wenn sie herkommt, der holt sie ab. Und wenn ich dann manchmal durchs Zimmer gelaufen bin und habe gefragt, ist die Mutti noch irgendwo da? Wenn nicht, dann ist für mich zu spät. Doch, das Reich Gottes ist gegenwärtig, aber es ist auch zukünftig. Wir dürfen einsteigen, bis die Zeit kommt, wo es heißt, und es sind die Reiche der Welt unseres Herrn Jesu geworden und seines Christus. Und er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und da habe ich so gern Händels Messias mit dem Halleluja-Chorus von ewig auf ewig, Halleluja, Halleluja. Jesus kommt wieder. Dein Reich komme, beten wir. Wenn ihr jetzt denn betet in dieser Woche, nehmt euch ein bisschen Zeit, nach jedem Satz nachzudenken, was das bedeutet, dein Reich komme. Drittens, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wie geschieht sein Wille im Himmel? Natürlich, da sind die Engel und die sind dauernd unterwegs und da wird alles gemacht, was Gott will. Da wird nichts gemacht, was Gott nicht will im Himmel. Deshalb gibt es auch keine Sünde im Himmel, keine Tränen, kein Leid, kein Sterben, weil sein Wille dort gemacht wird. Aber auf Erden gibt es Leid. Und dieses Leid mag Gott nicht. Deshalb hat er Jesus in die Welt hineingesandt. Und er hat bewiesen, dass in seinem Reich die Macht ist, zu heilen und Leid und sogar den Tod zu überwinden. Und das wird er tun, wenn wir dann im Himmel sind. Und wenn es ist unsere Bitte, Herr, hilf, dass auf Erden auch dein Wille geschehe. Jesus, Gott hat etwas unternommen, dass die Sünde wegkommt. Hat Jesus gesandt. Und deshalb kommen wir auf das Wichtige. Sein Wille ist, dass das Evangelium überall verkündigt wird. Wie heißt es in 1. Timotheus 2, Verse 1 bis 6? Er sagt, die ganze Stelle hier spricht davon, es ist nicht sein Wille, dass ein Mensch verloren geht, sondern dass das Evangelium überall in der Welt verkündigt wird. Und Jesus sagt selber, ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und wir können uns Jesus nur so vorstellen, als einer, der rumging und hat geschaut, wo gibt es Menschen. Und er liebte sie alle. Er liebte die Verbrecher, die Prostituierten, die Zöllner, alle liebte er. Und er hat sie nicht weggestoßen, sie kamen zu ihm. Sie saßen bei ihm, andere haben gemeint, was macht er dort mit diesem Abschaum der Gesellschaft, wie sie wohl gemeint haben. Nein, Jesus liebte sie. Und da ist die Frage, wenn Jesus so viele Freunde hatte, die Sünder waren, haben wir auch noch Freunde, die Sünder sind? Oder haben wir uns so weit abgesondert von der Welt? Jesus liebt die Welt, deshalb kam Jesus. Wir sollen unsere Welt lieben, wir sollen in die Welt hineingehen. Wir sollen die Nicht-Christen, die Sünder befreunden, dass sie gerne zu uns kommen und uns fragen, wo ist euer Heiland, wo ist Hilfe für mich? Hast du Freunde, die noch nicht Christen sind? Wenn nicht, mache sie zu Freunden. Wir kommen dann zu den vier Unser-Bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Auf der ersten Seite der Bibel werden uns drei Aufgaben genannt, die die Menschen erfüllen sollten. Einmal, sie sollten arbeiten, essen und sich vermehren. Im Neuen Testament heißt es, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, so beten wir auch um Kraft und Gesundheit, unser Brot zu verdienen. So gilt also diese Bitte für alle körperlichen Bedürfnisse, die wir haben. Es heißt auch nicht, gib mir mein tägliches Brot, sondern gib uns unser tägliches Brot. Das schließt nicht nur die Familie ein, die am Tisch sitzt. Das schließt eigentlich unsere ganze Welt ein. Gib uns unser tägliches Brot. Damit bete ich auch für die, die in den Lagern in Syrien oder an der Grenze dort heute sind und vielleicht verhungern oder anderswo in der Welt. Wenn du betest, gib uns unser tägliches Brot, dann denk an unsere ganze Welt. Herr, es ist so viel Not, gib uns Menschen unser tägliches Brot. Ein Beispiel von einem Pastor. Man sagt, er hätte geträumt, dass er einen reich gedeckten Tisch sah und viele Menschen um diesen reich gedeckten Tisch, aber keiner aß. Eine Tragödie, weil jeder, der Arm eines jeden, war steif. Und so konnten sie das Essen nicht zum Mund bringen. Eine Tragödie. Was tun? Bis einer drauf kam, er konnte mit seinem steifen Arm dem anderen füttern. Und der wieder ihn. Und bald aßen sie alle und waren alle satt und waren alle froh. Ich glaube, das ist ein wunderbares Bild für uns. Das heißt, wirf dein Brot übers Wasser und nach vielen Tagen wird es wieder zu dir zurückkommen. Gib uns unser tägliches Brot bedeutet, wir sollen auch arbeiten, um dass wir etwas haben, das wir denen geben können, die nicht können. Wir sind so froh in unserer Gemeinde in Kanada, wir haben etwa 700 Mitglieder. Ich darf da auch öfters am Wort dienen, wir haben auch verschiedene Dienste in der Gemeinde. Aber da arbeiten 90 aus diesen 700 in einem Hilfswerk. Manche kommen mit ihren Rollstühlen hin, aber sie haben bestimmte Aufgaben dort, um etwas zu machen, einzupacken, dass die Kleider und verschiedene Sachen in aller Welt geschickt werden können. Ja? Sie arbeiten, um anderen zu helfen. Gib uns unser tägliches Brot bedeutet, wir tun etwas, um anderen auch zu helfen. Und dann die nächste Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigen. Nicht zu vergeben ist natürlich qualvoll. Ich glaube, jeder von uns kennt es, was es bedeutet, wenn wir gesündigt haben und wir haben dadurch natürlich schlaflose Nächte. Und was ist, wenn jemand dich verleumdet hat? Der lebt vielleicht glücklich daher, aber du trägst doch immer dieses Gift bei dir. Mach dich kaputt und gib dir schlaflose Nächte. Was tun? Jesus sagt, vergib. Bitte Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Eine Hilfe ist natürlich, für diese Personen zu beten. Wir teilen Menschen oft in zwei Gruppen, die Guten und dann die Schlechten. Und wir gehören natürlich zu den Guten. Ne? Aber dann bräuchten wir nicht beten, vergib uns unsere Schuld. Dann hätten wir ja keine Schuld. Prüfen wir uns einmal. Vielleicht müssen wir einmal überlegen, wie ist es in unserem Leben gewesen? Was haben wir in unserem Leben getan? Wo haben wir Menschen vielleicht wehgetan? Diese drei Bitten sind drei Glieder. Vergib uns, das bedeutet, das Herz wird rein. Zweitens, führe uns nicht in Versuchung, heißt, das Herz bleibt rein. Und erlöse uns von dem Bösen, heißt, man lebt dann befreit. Wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld, so bekennen wir, Gottes Kinder sündigen. Das wusste Jesus. Gottes Kinder sind belastet. Deshalb heißt es Schuld. Gottes Kinder müssen etwas unternehmen. Das heißt bekennen. Gottes Kinder müssen anderen vergeben. Nur so vergibt Gott. Und klar ist, Gott vergibt Sünden. Vater vergibt, dann vergibt er unsere Schuld. Also Gottes Kinder sündigen. Es ist zwar ein Unterschied zwischen, wenn ein Nicht-Christ sündigt und wenn ein Christ sündigt. Wenn ein Nicht-Christ sündigt, dann steht er vor einem Richter. Und der Tod ist der Sünde Sold. Wenn ein Christ sündigt, steht er vor einem Anwalt. Es ist der Herr Jesus. Der Jesus, der für unsere Schuld gestorben ist und der uns dann diese Schuld vergibt. Aber wir alle brauchen Vergebung. Es gibt drei Bereiche der Vergebung. Einmal Vergebung der eigenen Schuld. Ich habe gesündigt, ich habe etwas unterlassen, was Gott mir gesagt hat. Ich habe anderen etwas Böses getan. Wir beten um Vergebung, wir bekennen und der Herr vergibt uns unsere Schuld. Da gibt es Vergebung der Schuld anderer. Wenn jemand mich beleidigt hat oder etwas Böses getan hat, da heißt es, wir sollen sieben, und er bekennt oder bittet, würdest du mir das bitte vergeben, was ich dir getan habe? Wie oft sollen wir vergeben? Das sagt Jesus dem Petrus, also 70 mal, 7 mal. So sollen wir vergeben. Aber da kommt noch etwas anderes und das ist vielleicht noch wichtiger. Wir sollen auch dann vergeben, wenn der andere nicht darum bittet. Und da haben wir manchmal unsere Probleme. Aber Jesus hat uns als Vorbild gezeigt, wie das geschieht. Er hing dort am Kreuz. Und am Kreuz, die haben nicht gesagt, oh, vergib uns, dass wir dich gekreuzigt haben. Nein, Jesus vergibt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wichtig ist, dass ich diese Vergebung habe. Vergeben, ein Mann wird erschossen, die Frau, die Familie vergibt dem Täter. Das war der Martin Luther King Jr. in den USA. Ein Ehepartner geht fremd, die Frau vergibt, habe ich in der Seelsorge erfahren. Freunde enttäuschen, der Christ vergibt. Menschen misshandeln uns. Wir vergeben. Manche verletzen uns wirklich ganz, ganz tief. Ich werde nur vergeben, wenn der darum bittet. Nein, vergib. Vielleicht kommen Ereignisse oder Erinnerungen hoch, an die wir gerade jetzt denken, was Menschen uns getan haben. Haben wir vergeben? Sonst quält uns dieses lebenslang. Nicht vergeben ist wirklich qualvoll. Vielleicht können wir uns einen Moment verneigen. Wollen wir uns mal verneigen, ein wenig nachdenken. Prüfen wir uns. Kommen vielleicht Ereignisse hoch wie, du bist ungerecht behandelt worden von deinen Eltern. Du bist ungerecht behandelt worden von deinen Kindern, vielleicht von einem Lehrer, vielleicht von einem Chef oder beschimpft worden von einem Nachbar oder waren es Erbschaftsärger. Freunde oder ein Ehepartner hat dich enttäuscht oder dich sehr verletzt. Jemand hat eine böse Nachrede verbreitet über dich oder vielleicht andere schwierige Vorkommnisse. Überleg und sag jetzt einfach, Jesus, ich vergebe ihnen. Bitte vergib mir. Wir brauchen einen Moment Stille, wo du das tun kannst. Danke Gott, dass du vergibst. Das bin ich jetzt los. Amen. Sollte jemand ein Gespräch haben wollen nach dem Gottesdienst, so sind die Brüder und Schwestern hier bestimmt bereit. Oder was ich so wunderbar besonders in Dresden erfahren habe. Ich habe die Leute ermutigt. Nach dem Gottesdienst habe ich so erlebt, dort sind zwei oder drei, die miteinander beten. Dort sind ein paar, die miteinander beten. Da sehe ich einmal ein liebes, gläubiges, so 17, 18-jähriges Mädchen, betet dort mit einem 70- oder 80-jährigen Mann, bei dem sie merkte, dass er Kummer hatte. Wir brauchen diese Zeiten. Vielleicht nach dem Gottesdienst wäre irgendetwas, das wir noch aufräumen könnten. Also vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und dann die dritte Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Martin Luther hat immer gesagt, am Abend bete ich, vergib mir meine Schuld, in der Früh bete ich, führe uns nicht in Versuchung. Passt also sehr gut zu dem Tag. Und den Versucher kennen wir. Da sagt Paulus, ich befürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführt hat mit ihrer List, so auch euch. Wenn wir das Vaterunser beten, dann sind wir wachsam. Und Jesus rät uns, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Dann erlöse uns von dem Bösen. Merken wir die Steigerung. Vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Das ist einmal die Befreiung, die wir suchen. Und dieser Böse, wir wissen, kennen seinen Namen wohl. Der Teufel, die Schlange, der Drachen. In 1. Mose fängt er an und in der Offenbarung wird aber sein Schicksal festgemacht. Er befindet sich zwar im Garten Eden, aber dann später und auch jetzt noch in der Kirche. Er geht vielleicht regelmäßiger zur Kirche als irgendjemand, versucht Menschen in der Kirche abzulenken, abzuhalten von Jesus. Er ist immer da. Aber sein Ende ist klar in Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel ward geworfen in den feurigen Pool und wird gequält von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was tun? Da heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Geschwister, das wäre meine letzte Bitte an euch. Bleibt ganz nahe bei Jesus. Dass immer wieder die Raubtiere, die versuchen, ein Schaf einfach zu isolieren von der Herde. Und dann ist es eine leichte Beute. Ihr braucht auch die Gemeinde, wir brauchen einander. Aber ganz besonders, wir brauchen den Herrn. Wie nahe bist du an deinem Herrn? Ist da vielleicht schon irgendwie eine Entfernung von ihm? Dann fang an, das Vaterunser ernstlich zu beten. Du wirst merken, wie du wieder ganz nahe bei deinem Gott und bei deinem Herrn Jesus sein kannst. Wenn ich an ein Schlusswort denke, dann denke ich an Hebräer, das möchte ich euch mitgeben. Da heißt es, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den Toten ausgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, der mache euch bereit, in allen guten Werk zu tun seinen Willen und schaffe in euch, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und darf euch bitten, dass wir nun alle aufstehen und das Vaterunser miteinander beten. Beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.